Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, ich grüße Sie. Bis vor kurzem war er Manager, jetzt ist er eine Art Lernpfarrer. Wir stellen Ihnen gleich einen Mann vor, der im reifen Alter von 38 Jahren zum Pfarrer umschult. Famulatur nennt sich die neue Ausbildung bei Protestanten in Berlin und Brandenburg. In der Türkei waren sie eine verfolgte Minderheit, die Aleviten nämlich. In Deutschland dürfen sie ihre Religion frei ausleben, die Aleviten. Und was das für Effekte hat, das untersuchen Wissenschaftler in Hamburg. Außerdem besuchen wir Christen in Japan und erfahren, wie sie Ahnenkult und Vaterunser zusammenbringen. Das Sprichwort sagt, Not macht erfinderisch. Und im Fall der evangelischen Kirchen hat das Sprichwort recht, denn die Kirchen leiden unter notorischem Pfarrermangel und erfinderisch sind sie auch geworden. Wenn die Jungen schon nicht Pfarrer werden wollen, haben sie sich gedacht, dann versuchen wir es doch mal bei den etwas weniger Jungen. Und so haben sie eine Möglichkeit für etwas reifere Jahrgänge geschaffen, noch Pfarrer oder Pfarrerin zu werden. Während der Ausbildung nennen sich die Lernpfarrer Famulus. Das erinnert mich irgendwie an Goethes Faust. Und der erste Famulus in Brandenburg wollte schon immer Pfarrer werden, eigentlich. Nur war er zwischendurch Manager. Thomas Klatt hat ihn kennengelernt.
Amtseinführungsgottesdienst in Golzow im Kirchenkreis Potsdam-Mittelmark. Nach 26 Monaten Vakanz wird hier allerdings nicht ein neuer Pfarrer gesegnet, sondern ein Famulus der Theologie. Und der trägt nicht einmal einen richtigen Talar und auch kein weißes Bäffchen.
Nee, das ist ein Prädikantentalar, dass er den auch tragen kann. Und er wird quasi so nach und nach einzelne Dienste mit übernehmen. Es ist wie ein langes Vikariat. Ist aber nicht dem gleichgestellt.
Erklärt Superintendent Thomas Wisch. Famulus heißt Schüler und der soll berufsbegleitend Theologie studieren. Gleichzeitig wird der Famulus schon in der Dorfgemeinde mitarbeiten.
Es ist eine 100% Stelle und wir haben ihn quasi für das Studium während dieser Zeit 2 Tage. Es muss ja da nach Heidelberg, 5 Jahre dauert das in Heidelberg. Das ist sehr konzentriert. Also als ich mir das Programm angeguckt habe, ich ziehe da echt den Hut.
Die Famulatur Theologie, eine neue Idee, die sich der Superintendent mit ausgedacht hat. Eine Ausbildung auf dem 2. Bildungsweg gab es allerdings schon einmal im Osten.
Der ursprüngliche Gedanke ist ja, Kollegen zu gewinnen für das Pfarramt auf dem Lande. Und es gab früher zu DDR-Zeiten das Paulinum mit einem 2. Zugang fürs Pfarramt. Ich finde das sehr schade, dass die Kirche sich davon getrennt hat, von diesem Ausbildungsweg. Und für mich war es immer ein Anliegen, seit ich Superintendent bin, da irgendwie nach einer Möglichkeit zu suchen.
Oliver Notzke ist der erste Famulus der Theologie in der evangelischen Kirche Deutschlands überhaupt.
Es war ja eigentlich nach dem Abitur mein Wunsch, Theologie zu studieren. Dann kam es ein bisschen anders und bin ich in der Wirtschaft gelandet. Und es waren ja immer die Hemmschwellen, die sogenannten, die waren ja so hoch, dass ich gar nicht reinkam, in dieses Feld nochmal Theologie später zu studieren und trotzdem eine Absicherung zu haben. Und als dieses Modell halt kam, da war ich sehr dankbar dafür, aber das ist mir total egal, ob ich da der Erste bin oder der X-te.
Notzke ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Zuvor war er 16 Jahre in der freien Wirtschaft als internationaler Vertriebsleiter bei einer großen Firma tätig. Vom Management mit gutem Gehalt wechselt er nun freiwillig ins Landpfarrhaus mit wesentlich kleinerem Kirchensalär.
So, jetzt sind wir im zukünftigen Pfarrbüro bzw. Famulusbüro. Ja, wir haben
Der ehemalige Manager hat sich einiges vorgenommen. Den Umbau des Pfarrhauses etwa. Ein neuer Begegnungsort soll im Seitengebäude des Pfarrgartens entstehen. Aber alles ganz behutsam. Dass Kirche keine Firma ist und mit ihren Entscheidungsstrukturen vom Gemeindekirchenrat über Kreissynode bis zur Landeskirche ein eher schwerfälliger Verein ist, ist dem Famulus Oliver Notzke durchaus bewusst.
Es ist ja so ein bisschen ambivalent. Bis dato war ich ja als Ehrenamtler und als Vizepräses des Kirchenkreises es ja gewohnt, immer kritisch auch die ganzen Sachen zu beäugen, die Entscheidungen zu beäugen. Jetzt gilt es so, dass ich da jetzt im Anstellungsverhältnis bin, es verändert ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz bleibe ich ein kritischer Zeitgeist und werde das, was ich als Erfahrung gesammelt habe, ja nicht einfach über Bord werfen, das wäre ja naiv.
In der Nachwuchsgewinnung ist der landeskirchliche Ausbildungsdezernent Christoph Vogel beweglich, denn künftig fehlt es schlicht am theologischen Personal. Das Formulatur-Pilotprojekt soll Entlastung bringen.
Es auch ein Modell ist, was besonders den ländlichen Raum in den Blick nimmt, weil wir dieses Modell zunächst mal nicht mit Blick auf die Stadt konzipiert haben, sondern mit Blick auf die ländlichen.
Neu ist eben die Festanstellung vorab. Das berufsbegleitende Studium gibt es allerdings schon seit gut 10 Jahren, nicht nur in Heidelberg, sondern derzeit auch in Marburg. Beide Ausbildungen seien so gut wie ein reguläres Vollstudium der Theologie, verspricht Christoph Vogel.
Es ist jetzt kein Theologiestudium light und es ist auch kein Low-Budget-Theologiestudium. Der Pfarrberuf ist akademisch, soll akademisch bleiben. Es gibt kein Sinken von Schwellen.
Und das soll in der ganzen EKD so bleiben. Aber es müssten die Pfarrerinnen und Pfarrer ja nun nicht alles alleine machen. Da gäbe es noch Prädikanten, die von der Kirche berufenen Laienprediger. Und?
In unserer Landeskirche wie auch in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gibt es seit den 70er Jahren einen weiteren Weg, der auch in die freie Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung führt, in den ordinierten Dienst. Und das sind die Gemeindepädagogen, die an der Evangelischen Hochschule Berlin studiert haben müssen.
Gemeindepädagogen sind vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Zurzeit gibt es davon 60 in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz, kurz EGBO, gegenüber 950 Pfarrern. Der Königsweg ist aber weiterhin das Theologiestudium an einer staatlichen oder kirchlichen Universität nach dem Abitur. Pfarrer Johannes Meyer ist in der Evangelischen Kirche Kuressen-Waldeck für die theologische Nachwuchsgewinnung zuständig. Da steht er in Konkurrenz mit den vielen anderen Unternehmen, die auch in Zeiten des demografischen Wandels händeringend junge Berufseinsteiger suchen.
Wir machen jetzt keine Roadshows auf Schulhöfen oder so und auch noch keine irgendwie groß angelegte Webserie, wie heißt es bei der Bundeswehr, Mali oder so. Wir haben ja auch nicht so diese Hubschrauber und Kampfschiffe und sowas zu bieten. Da ist Kirche so ein bisschen nicht ganz so abenteuerlich vielleicht auf den ersten Blick.
Für den Dienst im Kirchenschiff wirbt Meyer auf Berufsinfotagen, zum Beispiel mit dem Angebot von Schnupperwochen.
Es kann auch ein Schülerpraktikum sein. In Hessen ist es zum Beispiel, gibt es Schülerpraktika nicht nur in der Mittelstufe, sondern auch noch in der Oberstufe. Und das ist natürlich für uns interessant, wenn vielleicht Oberstufenschüler, die möglicherweise auch Rallye haben, dann sagen, ach, ich mache jetzt mein Berufspraktikum einfach mal beim Pfarrer, bei der Pfarrerin.
Längst vorbei die Zeiten, als der Talar in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Pfarrerdynastien, in denen das Amt in die Wiege gelegt wird, gelten nicht mehr als ideal.
Weil mir die Quereinsteiger, die bunten Vögel eigentlich das Liebste sind. Ich finde, unser Hauptwerbeeffekt sollte nicht irgendwie so ein geprägtes Pfarrerbild sein, sondern zunächst mal die Freiheit des wunderbaren geisteswissenschaftlichen Studiums, das nach wie vor eines der freiesten und vielfältigsten ist.
Der Erwerb der 3 alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, ist eine gewisse Einstiegshürde. Wer sie mit bestandener Prüfung überwindet, kann von der Evangelischen Kirche Kuressen-Waldeck 500 € als monatliches Stipendium bekommen, bis zum 14. Semester. Auch die anderen Landeskirchen lassen sich einiges einfallen. Fast alle gewähren einen Büchergeldzuschuss oder finanzielle Unterstützung für theologische Tagungen und Exkursionen. Die Nordkirche gibt für ein Studienjahr in Israel 9.000 €. Die Bayern versprechen ein Darlehen im sozialen Härtefall. Zudem stehen oft günstige Zimmer in kircheneigenen Häusern zur Verfügung. Die Württemberger bieten sogar ein sogenanntes Naturalstipendium im evangelischen Stift Tübingen an, also 9 Semester freies Wohnen und freies Essen. Außerdem gibt es die evangelische Studienhilfe, eine Unterstützung für Studierende, die von ihren Eltern nicht ausreichend finanziert werden oder die kein BAföG bekommen, weil sie etwa vorher schon ein anderes Studium gemacht haben. Für die ganz Klugen gibt es Promotionsstipendien. Beihilfen gibt es nach dem Studium für den maßgeschneiderten und daher nicht ganz billigen Talar. Die Westfalen sponsern auf Antrag sogar ein eigenes Dienst-E-Bike. Mit einem Spitzengehalt können die Werbeaktionen jedoch nicht locken. Und mit geregelten Arbeitszeiten und einer klaren Abgrenzung zwischen Job und Privatleben auch nicht. der hessische Pfarrer Johannes Meyer.
Pfarrer sind auch wichtige öffentliche Personen, sitzen mal mit dem Bürgermeister irgendwie in der ersten Reihe bei einer Veranstaltung und stehen auch mal in der Zeitung drin. Die Arbeit, die da so anfällt, lässt sich im Grunde genommen schlecht genau eingrenzen. Das muss man wissen, das muss man auch wollen.
Zumindest in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hätten sich die Bemühungen um Nachwuchs gelohnt. Ziel sei es, auf der sogenannten Landesliste, auf der sich Theologiestudierende mit Berufswunsch Pfarrer eintragen lassen, die Zahl 100 plus X zu erreichen. Vor 4 bis 5 Jahren war man da noch bei 50, mittlerweile bei 93, Tendenz steigend.
Wer kann Kanzel? Thomas Glatt über neue Wege für ältere Semester noch Pfarrerin oder Pfarrer in einer evangelischen Kirche zu werden. Sind Aleviten eigentlich Muslime oder sind sie eine eigene Religion? Diese Frage haben Aleviten in ihrer Geschichte gar nicht so furchtbar wichtig genommen. Die Frage lief in der Türkei in der Vergangenheit höchstens mal unter ferner Liefen. Sie waren in ihrer Geschichte viel zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt und damit ihre Rituale im Verborgenen zu feiern, denn sie waren lange verfolgt. Offiziell ist das Alevitentum in der Türkei inzwischen erlaubt, Schwierigkeiten gibt es immer noch mal. In Deutschland leben 500.000 bis 600.000 Aleviten. Und hier ist die Frage, eigene Religion oder nicht, total wichtig. Denn eine eigene Religion hat auch eigene Verbände und vor allem eine eigene Stimme. Vor 30 Jahren hat sich in Hamburg der Dachverband Alevitische Gemeinde Deutschland gegründet. Und aus Anlass dieses Jubiläums haben sich wieder in Hamburg Experten zum Thema getroffen. Und Mechthild Klein hat die Tagung besucht.
Manche Religionen können im Exil so richtig aufblühen und werden damit auch als Forschungsgegenstand wieder interessant. In Deutschland leben Schätzungen zufolge rund 500.000 bis 700.000 Aleviten, deren Eltern als türkische Gastarbeiter kamen. Ihre Religion war bis Mitte des 20. Jahrhunderts wenig erforscht, weil die Anhänger ihre Lehre in der Türkei im Verborgenen weitergegeben haben. Die Frage, ob Aleviten zum Islam gehören, können die Wissenschaftler nicht eindeutig beantworten. Es gehe hierbei immer um Interessen von Verbänden, auch gegenüber der Mehrheit, dem sunnitischen Islam.
Diese Frage wird den Aleviten aufgedrängt und sie sind gezwungen, sich dazu zu verhalten. In Deutschland, weil sie eben ihre Eigenständigkeit als Religionsgemeinschaft beweisen müssen, untermauern müssen, um dann bestimmte Rechte als Religionsgemeinschaft zu bekommen.
In den letzten Jahren hätten sich die Aleviten stärker von den Sunniten distanziert, als Folge des 11. September und den Veränderungen in der Türkei, sagt Markus Dressler, Religionswissenschaftler von der Universität Leipzig. Schon im Osmanischen Reich wurden die Aleviten als Heretiker verfolgt. Auch in der Türkischen Republik erlebten die Aleviten immer wieder Übergriffe und Diskriminierung. Bis heute gibt es in der Türkei Benachteiligungen von Aleviten, sagt Dressler.
Also Diskriminierung in der Schule, Kinder werden gehänselt, Aleviten fasten zum Beispiel nicht. Und das ist einfach ein soziales Phänomen in der Türkei. Und wenn man da nicht mitmacht, dann stellt man sich an Rande. Das heißt, man kann es nicht offen zeigen.
Auch wenn heute offiziell Aleviten in der Türkei nicht ausgegrenzt werden, so verschwinden Ressentiments nicht so einfach aus der Gesellschaft, sagt Dressler. Die Aleviten pflegen ihre eigenen Erzählungen und Rituale abseits vom Mainstream-Islam mit vielen Elementen aus dem Sufismus. So strebt der Mensch eine Art Vervollkommnung in einem Stufenweg zu Gott an. Ja, man glaubt sogar an die Wiedergeburt der Seele. Die 5 Säulen des Islams, etwa die Pilgerfahrt nach Mekka oder das Beten 5-mal am Tag, spielen hingegen keine Rolle. Aus alevitischer Sicht müssen Glaubenswahrheiten selbst erforscht werden. Dogmen werden kritisch gesehen. Auch der Koran spielt keine zentrale Rolle im Alevitentum. Die alevitischen Gottesdienste fanden jahrhundertelang im Geheimen statt. Djem heißt dieses Ritual.
Das ist die zentrale Gottesandacht in der alevitischen Tradition oder in der gelebten alevitischen Gemeinde, die sozusagen zu verschiedenen Zeiten durchgeführt wird. In der Regel war das traditionell donnerstags nachts.
Sagt Handan Aksünger Kissel, Professorin für alevitisch-theologische Studien an der Universität Wien. Aksünger wurde an den weltweit ersten Lehrstuhl für Alevitentum an der Universität Hamburg berufen und ist mittlerweile nach Wien gewechselt.
Und da war es auch üblich, dass in den Dörfern, wenn der Geistliche oder die Geistliche kam und dann hat sich die Gemeinde versammelt, es gab oder gibt immer noch Gespräche, es werden so eine Art Konfliktlösung durchgeführt, es wird gemeinsam gespeist, es wird gemeinsam gebetet und ganz am Ende gibt es sozusagen den Semach, das ist dieser spirituell-religiöse Gang, der eine Art Einheit mit Gott darstellt.
Die Forscher hatten nun, als die Aleviten nach Deutschland kamen, neue Möglichkeiten, die Religion zu ergründen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es kaum wissenschaftliche Bücher über die Religion. In der Immigration erkannten die Aleviten, dass sie hier ihren Glauben öffentlich und frei leben können, sagt Aksünger Kissel.
Die Aleviten haben sich erst in der Migration organisiert, also diese Selbstorganisation explizit als Aleviten nach außen zu kommen, darüber zu sprechen ohne Angst, ist eine deutsche Geschichte in erster Linie und dann zu einer europäischen Geschichte geworden.
Die Aleviten, sagt sie, hätten sich mittlerweile emanzipiert, zeigten offen ihre Religionszugehörigkeit und seien gut integriert in der deutschen Gesellschaft. Sie gründeten rund 180 Gemeinden. Inzwischen haben die Aleviten in einigen Bundesländern Staatsverträge erhalten, die ihnen die Möglichkeit geben, sich am Religionsunterricht und der Lehrerausbildung zu beteiligen. Theoretisch. Bundesweit existiert aber nur ein Lehrstuhl für Alevitentum in Hamburg, eine Juniorprofessur und zeitlich begrenzt. Und in Baden-Württemberg gibt es eine halbe Stelle an einer pädagogischen Hochschule für die Religionslehrerausbildung. Beim Symposium in Hamburg war man sich einig, was fehlt.
Ja, eindeutig fehlt es an universitären Forschungs- und Lehreinrichtungen im Bereich des Alevitentums,
sagt der Islamwissenschaftler Raoul Motika, derzeit Direktor des Orient-Instituts in Istanbul. Die Aleviten selbst sehen sich gerne als die fortschrittlicheren Muslime. Es gibt männliche und weibliche Geistliche. Als die Aleviten im Osmanischen Reich als Ketzer verfolgt wurden, hätten Frauen die Tradition weitergegeben, sagen Verbandsvertreter.
Aleviten in Deutschland. Mechthild Klein hat von einer wissenschaftlichen Tagung aus Hamburg berichtet. Ahnen zu verehren, Urgroßeltern, Großeltern, die verstorbenen Eltern vielleicht und das möglichst häufig. Das ist vielen Japanern sehr wichtig. Japanischer Ahnenkult und christlicher Glauben müssen sich nicht ausschließen. Wer der Religion mit dem Kreuz beitritt, der darf seine Ahnen weiter verehren. Jedenfalls heutzutage. Denn früher war das ganz und gar nicht so. Konvertiten zum Christentum mussten früher ihrem Ahnenkult explizit abschwören. Tobias Kühn berichtet.
Jeden Morgen und jeden Abend hält Haruko Kasuga ja kurz inne. In einer Ecke ihres Wohnzimmers kniet sie vor dem Butsudan nieder, ihrem buddhistischen Hausaltar. Sie schlägt den Gong und zündet eine Kerze sowie ein Duftstäbchen an. Sie verneigt sich, betet zu Buddha und verehrt ihre Ahnen. Manchmal stellt sie ihnen etwas zu essen hin oder eine Tasse Tee. So wie die 68-Jährige, die mit ihrem Mann in einem Haus am Rand von Yokohama lebt, tun es Millionen Japaner jeden Tag. Doch Haruko Kasugaya gehört zu einer Minderheit, zu den knapp 1% Christen im Land. Vor 12 Jahren hat sie sich taufen lassen. Seitdem ist sie katholisch. Trotzdem verehrt sie weiterhin jeden Tag ihre Ahnen. Noch sehr gut erinnert sie sich daran, wie sie das erste Mal mit dem Christentum in Berührung kam.
It's a long story.
Es ist eine lange Geschichte. Nachdem ich geheiratet hatte, begegnete ich in meiner neuen Umgebung einigen sehr netten Leuten. Die waren Christen. Ich wusste das zuerst nicht, aber ich fragte mich, warum sind diese Leute so nett? Später hatten meine beiden Söhne dann die Gelegenheit, auf eine christliche Schule zu gehen. Dort fand jeden Freitag eine Art Bibelstunde für Eltern statt. Als ich das erste Mal in der Bibel las, war ich beeindruckt. Es eröffnete sich mir eine neue Welt.
Doch bis sich Haruko Kasuga ja dazu entschied, selbst Christin zu werden, verging eine lange Zeit. Viele Jahre haderte sie mit dem Gedanken zu konvertieren. Schließlich besuchte sie einen Vorbereitungskurs und nach einem Jahr ließ sie sich taufen. Viele Japaner tun sich bei dem Gedanken, ihre Religion zu wechseln, vor allem deshalb schwer, weil sie fürchten, sie würden damit den Kontakt zu ihren Vorfahren verlieren. Bis vor einigen Jahrzehnten war es tatsächlich so. Wer sich hatte taufen lassen, dem verbot die Kirche, weiterhin buddhistische Rituale zu praktizieren, wie die Verehrung der Ahnen. Man hielt es für Götzendienst, sagt der Jesuitenpater Heinz Hamm. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in Japan und lehrt als Professor an der Sophia-Universität in Tokio.
Das heißt, dass früher Japaner, die Christen wurden, abschwören müssten. Ich habe das noch gesehen, ich war fassungslos. Da gibt es Formeln, wo sie diesem Götzendienst abschwören. Das ist heute alles unverständlich. Die Forderung, dass man der japanischen Tradition abschwört, also die Ahnen nicht mehr so verehren darf, wie man das bisher getan hat, ist für jeden Japaner, der nicht seinen Verstand verloren hat und der ein gutes Gewissen hat, ist das eine unmögliche, arrogante Zumutung.
Nach traditionell japanischer Vorstellung ist das Haus, die Gemeinschaft des Hauses, das Wichtigste. Und der älteste Sohn hat die heilige Pflicht, das Haus zu pflegen, die Zukunft des Hauses, indem er einen Erben zeugt, und die Geschichte des Hauses, indem er die Ahnen verehrt, die im Butsudan gegenwärtig sind und weiterleben. Die Verbindung zu den Vorfahren wegen der Taufe zu kappen, war für viele Japaner lange Zeit undenkbar. So kam es, dass sich manch einer erst im hohen Alter durchrang, Christ zu werden.
Ich kenne einige ältere Japaner, die sich erst auf dem Totenbett haben taufen lassen, weil sie dann nicht mehr verantwortlich waren für die Pflege des Hauses in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft.
Haruko Kasugayas Ehemann ist ältester Sohn. Deshalb kam nach dem Tod seiner Eltern vor einigen Jahren der Butsudan der Familie in das Haus des Ehepaares. Wie alle Ehefrauen in Japan ist auch Haruko Kasuga ja bei ihrer Heirat ins Familienregister ihres Mannes eingetragen worden. Das heißt, seit der Heirat sind seine Ahnen auch ihre Ahnen. Bei der Taufe hatte Haruko Kasuga ja zwar nicht dem Ahnenkult abschwören müssen, aber als der Butsudan eines Tages in ihr Haus gebracht werden sollte, war ihr doch unbehaglich zumute.
Ich war sehr beunruhigt, als der Butsudan in unser Haus kam. Ich fragte unseren Pfarrer, ob das okay sei oder nicht. Aber er antwortete, es ist okay. Die Ahnenverehrung ist etwas ganz anderes als das Christentum. Die buddhistischen Rituale seien dazu da, die Ahnen zu respektieren. Das Christentum hingegen, um Gott die Ehre zu erweisen. Das sei etwas vollkommen anderes. Und deshalb, so sagte der Pfarrer, sei es kein Problem, den Butsudan im Haus zu haben. Als ich das hörte, war ich sehr erleichtert.
Wie viele andere Japaner, die sich haben taufen lassen, hat auch Haruko Kasuga ja für sich einen Weg gefunden. Im Erdgeschoss ihrer Wohnung am Butsudan verehrt sie morgens und abends ihre Ahnen. In der oberen Etage jedoch, im Schlafzimmer, hat sie ein Marienbild sowie ein Bild von Jesus aufgehängt.
Eine Kerze für Jesus, ein Räucherstäbchen für die Ahnen, Tobias Kühn hat berichtet. Und hier im Studio verglimmen jetzt auch die Räucherstäbchen. Das war's nämlich bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten übernimmt mein Kollege Christian Flotow mit der Sprechstunde. Da geht es ums Blutbild. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.